Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der traurigen Pflicht zu vermelden, dass Givi Margvelaschvili an diesem Tage im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Das teilte der Berliner Verbrecherverlag mit, der seit vielen Jahren die Literatur dieses hochinteressanten Schriftstellers hebt und weiterhin heben wird. Givi Margvelaschvilis sehr komplexes Werk gleicht dem keines anderen Autors. Er, ausgebildeter Philosoph, bedient sich eines eigenen Jargons und eigener Begriffe. Der Kosmos seiner Bücher ist ebenfalls höchst eigenwillig, denn die meisten spielen in der sogenannten Buchwelt, die nicht viel mit unserer Realität zu tun hat, sondern in abstrahierter Form literarischen Figuren zu einem Eigenleben verhilft. Und noch etwas ist außergewöhnlich an Givi Margvelaschvili, das ist seine Biografie, die von einer tiefen Tragik geprägt ist. Er wurde 1927 als Sohn eines georgischen Emigranten in Berlin geboren und wuchs auch dort auf. Deutsch war seine erste Sprache. Nach dem Zusammenbruch des Naziregimes jedoch wurden er und sein Vater von den Sowjets in den Ostsektor der Stadt gelockt und verhaftet. Margvelaschvilis Vater wurde erschossen, er selbst kam in ein russisches Speziallager. Danach wurde er nach Georgien zwangsumgesiedelt. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kehrte er nach Berlin zurück. Hören Sie nun einen Nachruf von Enno Stahl.
Einen wie Givi Margvelaschvili gab es kein zweites Mal unter deutschen Literaten. Seine Ausstrahlung, sein Esprit und sein einzigartiges Werk machten ihn zu einem Solitär im literarischen Betrieb. Das kam nicht von ungefähr. Diese Ausnahmestellung war einer der seltsamsten und auch tragischsten Autorenbiografien geschuldet, die man kennt. Er wurde 1927 als zweites Kind des georgischen Wissenschaftlers und Exilpolitikers Titus von Margvelaschvili in Berlin geboren. Seine Mutter Mariam wählte im Juni 1933 den Freitod, da sie das Leben in der Emigration nicht verkraftete. Givi Margvelaschvili besuchte zwischen 1934 und 1946 verschiedene Schulen in Berlin. Deutsch war seine erste Sprache, Georgisch verstand er kaum. Trotz der Repression der Nazizeit führte der junge Givi ein Bohemleben in Berliner Jazzclubs, dem Swing fühlte er sich zeitlebens verbunden. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs flohen er und sein Vater vor der Roten Armee nach Italien, wo seine Schwester Elisabeth sich bereits aufhielt. Diese blieb auch dort, nicht aber Vater und Sohn, die kurz vor der Kapitulation der Wehrmacht nach Berlin zurückkehrten, mit fatalen Folgen. Die beiden wurden durch ein Täuschungsmanöver der Sowjets in den Ostsektor der Stadt gebracht. Titus von Margvelaschvili wurde erschossen. Den jungen Givi, keine 20 Jahre alt, internierten die Sowjets in Speziallagern. Erst in Hohenschönhausen, dann im ehemaligen KZ Sachsenhausen. In Margvelaschvilis Werk kommt dieser Ort nur unter dem verniedlichenden Titel Sachsenhäuschen vor. Angesichts der schrecklichen Dinge, die er dort erlebte, erscheint das einigermaßen makaber. In einem Interview mit dem Deutschlandradio im Jahr 1993 erklärte er:
Also bei mir ist das eben ganz automatisch. Ich konnte nicht einfach Sachsenhausen sagen. Es musste Sachsenhäuschen sein. Warum denn? Ich will mich nicht als Opfer betrachtet wissen. Ich bin kein Opfer. Ich bin da rausgekommen, ich habe es überstanden, ich habe es überlebt und es ist irgendwie eine Genugtuung, dass ich da hervorgegangen bin, nicht als Geschädigter, sondern als normaler Mensch. Ne? Und ich habe Abstand genommen von diesem ganzen Unsinn, von dem ganzen Irrsinn. Und das ist vielleicht das Hauptmotiv, warum bei mir eben Häuschen steht.
Nach 18 Monaten wurde Givi Margvelaschvili entlassen. Doch er durfte nicht mehr in den Berliner Westsektor, sondern wurde nach Georgien umgesiedelt und bei ihm völlig unbekannten Verwandten untergebracht. Russisch sprach er zu diesem Zeitpunkt wenig, Georgisch noch immer nicht. Weltanschaulich fühlte er sich eher dem Westen zugehörig, eine innere Spaltung war somit vorprogrammiert. Nach dem Studium arbeitete Margvelaschvili einige Jahre als Deutsch- und Englischdozent am Staatlichen Institut für Fremdsprachen, bis er 1971 an das Philosophische Institut der Akademie der Wissenschaften berufen wurde. Doch die innere Spaltung blieb, sie war grundsätzlich. Auch als er 1990 nach Berlin zurückkehren konnte, wo er bis 2011 lebte. Danach zog er aus gesundheitlichen Gründen zu seiner Tochter nach Tiflis. Die Frage nach seiner Heimat konnte er daher nicht leicht beantworten.
Heimat ist für mich vor allem erstmal sprachlich gesehen natürlich Deutschland. Drüben bin ich eigentlich immer so der sonderliche Außenseiter gewesen. Ich spreche das Georgisch mangelhaft und das Russische ebenso mangelhaft. Und das sind zwei ganz, ganz bedeutsame Achillesfersen. Denn wenn Sie drüben anfangen, ich höre georgisch, mangelhaft zu reden, da wird der Zuhörer gleich, der schöpft der Verdacht, warum ist denn das so? Dann ist er vielleicht kein Georgier, ist er vielleicht ein Armenier, der sich für ein Georgier ausgibt, der ist er vielleicht ein Aserbaidschaner, der auf georgisch macht und so. Nicht? Ich habe unter diesen Charakteristiken übrigens auch gelitten drüben. Man hat mir das zu fühlen gegeben. In sehr verschiedenen Situationen sozusagen. Ne?
Seine literarische Arbeit begann Anfang 1960 in Tiflis. Er schrieb auf Deutsch, ohne jede Hoffnung auf Veröffentlichung. Es ist kein Wunder, dass er sich so in der sprachlichen Diaspora einen ganz eigenen literarischen Kosmos schuf. Der erste große Werkblock, den Mark Vilaschvili zu dieser Zeit verfasste, war seine Autobiografie Kapitän Wakusch. Es handelt sich dabei um insgesamt 5 voluminöse Romankonvolute, nur die ersten beiden davon sind bislang veröffentlicht worden. Wie eigen seine Schreibweise ist, zeigt folgendes Zitat, das den Bericht über Mark Vilaschvilis zentrales Lebensunglück einleitet, die Entführung durch den sowjetischen Geheimdienst.
Was sich aber an jenem Freitagabend in der Wartburg abgespielt hatte, war folgendes. Gegen 8 Uhr hatte Wakusch sein Radio mit den neuesten Dixieländern, ein buntes Kurzweil der EFN mit verschiedenen Militärjazzkapellen Charlestonscher Vickers, abgestellt, um sich für einen Besuch bei Freund Hans Georg, der immer noch im Krankenhäuschen lag, fertig zu machen. Da klingelte es. Der Ex-Mama Sachlissimus machte auf. Wakusch, der durch den Schlitz einer Sprechzimmertür den hellen Wartburgsflur gut überblickte, sah einen untersetzten, dunkel gekleideten Mann mit einfachen, breiten kolchosischen Gesichtszügen über die Schwelle treten. Die flache Schiebermütze wies ihren Inhaber als ein Ostminster-zugehöriges Individuum aus.
Mark Vilaschvili erfand ein originäres Vokabular. Er setzte Begriffe wie Dixieland für westliches Land, Wartburg für die sichere eigene Wohnung, kolchosisch für russisch oder Ostminster für den östlichen Teil der Welt. Dieses Verfahren könnte als ein literarischer Reflex auf seine intensive Heidegger-Rezeption zu werten sein. Mark Vilaschvilis erste philosophische Schrift, er verfasste später viele neben seinen belletristischen Werken, war eine Arbeit über den deutschen Ontologen. Wie dieser in seinem Hauptwerk Sein und Zeit einen Begriff nach dem anderen in den Diskurs einführt, bis schließlich das gesamte Buch lediglich aus genuinen Heidegger-Worten besteht, operiert auch Mark Vilaschvili. Seine spezifische Terminologie behielt er in allen seinen Werken bei, auch als er sich bereits einem ganz anderen Sujet zugewandt hatte als dem eigenen Leben, nämlich den Geschichten über die Buchwelt. Aufbauend auf der Beschäftigung mit neueren Erzähltheorien sowie der Lektüre französischer Dekonstruktivisten entwickelte Mark Vilaschvili das irisierende Konstrukt einer rein abstrakten Dichtung. Buchmenschen durchgeistern es, klassisches Personal der Weltliteraturgeschichte, wie etwa Romeo und Julia, die sich von ihrem Autor unabhängig machen. Analog zum französischen Theoretiker Michel Foucault fragen auch Mark Vilaschvilis Buchmenschen, was ist ein Autor? Sie relativieren seine Bedeutung und stellen seinen Hoheitsanspruch in Frage, wie ein kurzer Text Mark Vilaschvilis, gelesen von ihm selbst, zum Ausdruck bringt.
Solange der thematische Leser gehorsam die Lebensgeschichten von Buchpersonen gleichmütig hinnimmt, solange er Furcht vor den Autoren die Verfassung von Textweltmenschen für unantastbar hält, solange keine Fantasie die Buchweltpersonen federführend zu den mannigfaltigsten und ungeahntesten Leselebenschancen befreit, solange in der Buchwelt das Copyright ungebrochen fortbesteht, wird die reale Welt der Leser Tyrannen kennen.
Es ging Mark Vilaschvili also durchaus um die Befreiung vom Text. Aufgewachsen in einer Diktatur unter dem NS-Regime, gelebt unter einer zweiten, dem Stalinismus, verbanden sich Texte für ihn eben auch mit Herrschaft. Das Relativieren von Textfunktionen in seiner Literatur diente dem Autor mithin zur Kritik am, wie er es nennt, thematischen Gehorsam. Dieser wird den Menschen durch Texte abverlangt, die unbedingten Gehorsam einfordern für das, was geschrieben steht.
Jedenfalls hat mich in allem diesem, was ich da gemacht habe, was ich da geschrieben habe, der Gedanke gespornt, die Textweltmenschen, wie ich sie so nenne, aus ihren Texten zu befreien. Damit meinte ich natürlich, dass wir von den ideologischen Texten loskommen sollten. Und das war dann so hyperbolisch eben das Gegenstück dazu. Nicht? Und ich habe mich dann also mit der Befreiung von Textweltmenschen aller Art befasst. Ich sah sofort, dass ein unheimlich weites Feld existiert. Die ganze Literatur wartet auf Befreiung. Verstehen Sie, wenn man das so will.
Die Germanistin Siglinde Geisel hat einmal über Mark Villaschwili gesagt, er sei eine Buchperson in einem fremden Text. Seine eigenartige Lebensgeschichte und die noch ungewöhnlichere literarische Bewältigung derselben legen diesen Gedanken nahe. Nun aber wird es keine neuen Texte über Buchwelten und Buchfiguren mehr geben. Denn ihr Verfasser, so fiktiv Mark Villaschwili Autorenschaft auch sah, er lebt nicht mehr. Bislang ist nur ein Bruchteil seiner Schriften publiziert. Daher steht zu hoffen, dass die Werkschau im Verbrecherverlag noch geraume Zeit mit Erstveröffentlichungen fortgesetzt werden kann, sodass Givi Mark Villaschwili als Buchperson für seine Leserinnen und Leser weiterwirkt.
Enno Stahl über den georgisch-deutschen Schriftsteller Givi Mark Villaschwili, der am heutigen Freitag gestorben ist, im Alter von 92 Jahren.